Alleine ein Drittel aller Düngemittelexporte stammen aus der Golfregion. Und hier gibt es eben massive Preissprünge, wenn überhaupt Düngemittel ankommen in diesen Ländern.
Den Hunger in der Welt zu beenden, und zwar bis zum Jahr 2030, also in knapp 4 Jahren. Das war eigentlich erklärtes Ziel der UN-Mitgliedstaaten in ihrer Agenda 2030. Mittlerweile ist klar, das Ziel wird nicht erreicht und wir sind sogar noch weiter davon entfernt, als wir es im Jahr 2015, als es vereinbart wurde, waren.
Weltweit hungert jeder 12. Mensch. Die Versorgungslage ist ohnehin angespannt und sie wird noch weiter verschärft. Einmal durch die Auswirkungen des Klimawandels in Form von Dürren und extremen Wetterereignissen, aber auch durch Konflikte und Kriege, ganz aktuell natürlich durch den Krieg im Nahen Osten. Dieser Krieg bringt immense Lieferkettenprobleme und generelle Preissteigerungen mit sich. Hinzu kommt, dass sich die USA und andere große Geldgeber immer stärker oder fast vollständig aus der internationalen Entwicklungshilfe zurückgezogen haben.
Eine bedrückende Ausgangslage, die wir zum Thema von dieser Folge von Pott und die Welt machen. Wir zeichnen auf am Dienstag, dem 7. April. Ich bin Katharina Peetz.
Und ich bin Martin Bialecki. Und wir freuen uns sehr, unseren heutigen Gast begrüßen zu dürfen, Matthias Mogge, Generalsekretär der Welthungerhilfe. Herzlich willkommen, lieber Herr Mogge.
Hallo.
Wir haben den Krieg im Iran ja schon kurz erwähnt. In welchen Ländern sind die direkten Auswirkungen von Ölpreisschock und Lieferkettenproblemen auf die Ernährungssicherheit denn gerade schon ganz eindeutig spürbar?
Das sind vor allen Dingen die Länder in Asien aktuell, aber auch Subsahara-Afrika. Die Länder, die stark eben auf Düngemittelimporte angewiesen sind. Alleine ein Drittel aller Düngemittelexporte stammen aus der Golfregion. Und hier gibt es eben massive Preissprünge, wenn überhaupt Düngemittel ankommen in diesen Ländern. In Indien sehen wir diese starke Abhängigkeit von Gasimporten. Dort sieht man eben, dass viele, viele kleine Garküchen geschlossen haben, weil kein Gas mehr zum Beispiel zur Verfügung steht. Wir sehen es aber auch in vielen afrikanischen Ländern. Das hören wir aus den Ländern, in denen wir arbeiten, dass Nahrungsmittelpreise ganz stark am Steigen sind. Da ist mit Sicherheit auch ein Stück Spekulation dabei, weil man natürlich auch sagt, naja, es wird wahrscheinlich tendenziell knapper werden. Also gehen wir mit den Preisen schon mal etwas hoch.
Und Sie beschreiben es, es gibt eine sehr große Abhängigkeit unter anderem eben von den Düngemitteln. Und ich frage mich, inwiefern ist das jetzt gerade eigentlich, die Auswirkungen, die wir jetzt gerade spüren, nur der Vorgeschmack? Sieht man womöglich erst im nächsten Jahr, was es tatsächlich dann für Auswirkungen hat, weil jetzt quasi nicht gepflanzt werden kann?
Absolut. Wir müssen eher davon ausgehen, dass Preissteigerungen eher zunehmen werden und auch noch in mehr Ländern. Weil genau wie Sie sagen, es gibt da eine gewisse Verspätung, weil jetzt ist in vielen, vielen Ländern, auch in vielen afrikanischen Ländern, die Pflanzsaison. Jetzt wird angebaut, jetzt wird ausgesät. Auch in der nördlichen Hemisphäre wird jetzt ausgesät. Jetzt werden eigentlich Düngemittel gebraucht. Man muss natürlich auch dazu sagen, gerade ärmere Bauern, Subsistenzbauern, Kleinbauern verwenden eh nicht viel Dünger, ja, weil Dünger war schon immer teuer und die können sich das gar nicht leisten. Im Moment wird es dann aber so, dass es unerschwinglich wird. Gerade Böden, die bereits schon degradiert sind, die nicht besonders fruchtbar sind, bräuchten eigentlich zusätzlichen Dünger und der bleibt jetzt womöglich aus und das führt natürlich dazu, dass weniger produziert wird und dann gegebenenfalls eben noch erheblich stärkere Preissprünge zu erwarten sind.
Wenn wir mal noch einen Moment bei der globalen Ernährungssicherheit bleiben, Herr Mogge, diese Abhängigkeit vom Golf, die besteht ja nun mal momentan. Nur wenn wir ein bisschen weiter vorausgucken, mittel- und langfristig, wie kommen wir denn da raus?
Ich glaube, kein schneller Ausweg, ja, sondern das sind Auswege, die man mittelfristig und langfristig braucht, um zum Beispiel die Abhängigkeit zu verringern, Abhängigkeit von importierter Energie. Das heißt, die Länder müssten eigentlich viel stärker auf regenerative Energien setzen, machen viele Länder auch. Ja, wenn man zum Beispiel in Äthiopien schaut, die versuchen mit Wasserkraft Energie zu produzieren, machen andere Länder aber auch, Kenia gehört dazu. Aber insgesamt braucht es, glaube ich, ein Bewusstsein, dass wir von den ölbasierten und gasbasierten Energieträgern wegkommen und mehr auf regenerative Energien setzen, Solarenergie natürlich auch. Und das Gleiche gilt für die Bodenfruchtbarkeit. Auch da müssen wir eigentlich wegkommen von den Mineraldüngern, von den künstlichen Düngemitteln, sondern wir müssen viel stärker setzen auf natürliche Bodenfruchtbarkeit. Ja. Und da gibt es Möglichkeiten, da gibt es Techniken, wie man auch vielleicht mit viel, viel weniger Mineraldünger große Effekte erzielen kann. Aber insgesamt die Message, wir brauchen eine geringere Abhängigkeit. Das wäre zumindest eine mittelfristige und langfristige Lösung.
Stichwort Abhängigkeit. Nun war ja die weltweite Versorgungslage schon vor dem Krieg im Iran und im Nahen Osten sehr, sehr angespannt. Das lag unter anderem daran, dass die USA unter Donald Trump vor jetzt gut einem Jahr schon ihre Entwicklungshilfeagentur USAID aufgelöst haben und sich aus der Entwicklungshilfe praktisch komplett zurückgezogen haben. Mit jetzt einem Jahr Abstand, Herr Mogge, wie fällt denn Ihr vorläufiges Fazit aus? Ist es genauso schlimm eingetreten wie befürchtet?
In manchen Bereichen ist das durchaus sehr, sehr deutlich geworden, dass diese Unterstützung aus den USA weggebrochen ist, insbesondere im Gesundheitssektor. Wir sehen es aber auch im Landwirtschaft, im Ernährungssektor. Da waren die USA ein sehr, sehr starker Partner. Gerade von Subsahara-Afrika wurde sehr, sehr viel investiert, wurden viele auch lokale Organisationen finanziert. Deren Programme, deren Projekte sind komplett weggebrochen. Die haben ihr Personal entlassen, die sind massiv geschrumpft auf vielleicht 20-30% der Stärke, die sie vor diesem Zusammenbruch der US-amerikanischen Entwicklungsagentur USAID hatten. Mittlerweile ist es aber so, ich komme gerade aus den USA, habe dort mit vielen Personen gesprochen, die Entwicklung dort sehr genau beobachten, und man kann schon feststellen, dass der Kongress für das Jahr 2026 nicht der Forderung der Trump-Administration gefolgt ist, nämlich nur 20 Milliarden US-Dollar für Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe auszugeben, sondern 51 Milliarden. Ja. Also das ist ein Riesenunterschied. Und das ist für das Jahr 2026 der Fall. Für 2027 muss man jetzt abwarten, wie die Verhandlungen dort laufen. Problem ist allerdings trotzdem, dass die Agentur, die vorher 10.000 Menschen beschäftigt hat, nicht mehr existiert. Und dieses Geld muss jetzt vom Außenministerium ausgegeben werden. Und da gibt es große Fragezeichen, wie man das jetzt eigentlich machen soll, so viel Geld auszugeben. Kleines Beispiel, die humanitäre Hilfe wird im Moment komplett über die UN sozusagen abgewickelt, über die humanitäre Agentur der UN, OCHA. Und OCHA gibt das sozusagen dann weiter an entsprechende Partner, die innerhalb von 6 Monaten jeweils zugesagte Gelder umsetzen müssen. Also insofern, man stolpert da so ein bisschen von einer Entscheidung zur nächsten, und müssen wir mal schauen. Aber es ist so, dass die USA, würde ich schon sagen, zurück ist in diesem Bereich der Entwicklungszusammenarbeit und der humanitären Hilfe. Aber wir wissen ja auch, und das ist auch nochmal bestätigt worden, dass natürlich alles letzten Endes dem sehr starken US-eigenen Interesse unterworfen ist. Ja, also alles, was investiert wird, muss in einem US-Interesse dann auch sein.
Und nun sind ja die USA, auch wenn Sie beschreiben, dass man doch ein Stück weit nochmal wieder zurückgekommen ist an den Tisch der Entwicklungszusammenarbeit sozusagen, sind die USA ja nicht die einzigen, die da tendenziell zurückschrauben im Bereich Entwicklungshilfe. Andere große Industriestaaten geben auch deutlich weniger Geld für die Entwicklungszusammenarbeit aus. Lässt sich das schon beziffern, was das tatsächlich in den Ländern zum Beispiel des globalen Südens tatsächlich bewirkt?
Ja, es gibt eben viele andere Länder, die bisher sehr starke Geber gewesen sind, unter anderem auch Deutschland oder das Vereinigte Königreich, auch die fahren ihre Entwicklungszusammenarbeit stark zurück. Das sind halt starke Geberländer bisher gewesen. Deswegen fällt das dann natürlich auch auf. Ja, wenn Deutschland alleine in der humanitären Hilfe statt 2 Milliarden 1 Milliarde gibt oder statt 12 Milliarden nur noch 10 Milliarden oder wie es in der Planung ist, 9 Milliarden für Entwicklungszusammenarbeit, dann fällt das natürlich sofort auf. Und wie ich vorhin schon sagte, es gibt halt Länder, die sind durchaus, abhängig ist ein bisschen zu stark, aber die sind schon auf diese Unterstützung auch angewiesen. Und wichtige Programme, wie gesagt, im Gesundheitsbereich, im Ernährungsbereich, im Bildungsbereich zum Beispiel auch, ja, die sind eben stark darauf angewiesen, dass diese Unterstützung auch von außen kommt.
Ist denn der Wegfall durch die USA irgendwie kompensiert worden von anderen Ländern, zum Beispiel von China?
kann ich so nicht erkennen, dass das so direkt kompensiert worden ist. China hat andere Programme, die investieren sehr stark in Infrastruktur, die investieren jetzt nicht in das Bildungswesen von Malawi oder so, ja, das machen andere. Die haben ein anderes Entwicklungsmodell da und deswegen kann ich da keine Kompensation erkennen. Auch andere Länder, die sich stärker engagieren, zum Beispiel auch in Afrika, wie die Türkei zum Beispiel, die sind jetzt keine großen Investoren, wenn es um Bildungs- oder Gesundheitssektor geht.
Jetzt haben Sie gerade schon kurz erwähnt, auch Deutschland hat doch deutlich eingespart beim Budget für die Entwicklungszusammenarbeit. 2020 waren es noch 12,4 Milliarden Euro, die das Ministerium für Entwicklungszusammenarbeit zur Verfügung hatte. In diesem Jahr sind es noch gut 10 Milliarden und die Tendenz ist eben fallend. Jetzt hat die zuständige Ministerin Rim Alabali Radovan entsprechende Reformen angekündigt und gesagt, man müsse sich mehr fokussieren. Wie schmerzhaft ist das aus Ihrer Sicht?
Wie Sie schon sagen, der Haushalt ist halt wirklich stark zurückgegangen. Man will sich jetzt konzentrieren auf vier wichtige Ziele: Armut, Hunger, Ungleichheit. Das ist das erste Ziel. Das ist ja schon mal gut, dass dieses Ziel Armut, Hunger, Ungleichheit, dass das so prominent auch an erster Stelle genannt wird. Frieden, Stabilität, wirtschaftliche Zusammenarbeit für nachhaltiges, gerechtes Wachstum, strategische Allianzen für globale Lösungen. Also das sind nach wie vor große und auch hehre Ziele. Aber man fragt sich natürlich jeweils, ja, wenn man immer weniger Geld zur Verfügung hat, wie kann man denn diese Ziele erreichen? Und wir sehen das sehr klar, gerade auch im Ernährungsbereich, dass wichtige Initiativen, Sonderinitiativen, Haushaltstitel, die genau darauf einzahlen, auf Zero Hunger, dass die eben dann natürlich auch klar zurückgefahren werden, dass es dann weniger Geld gibt. Da gibt es teilweise also Rückgänge von 30-40% in solchen Budgetlinien sozusagen. Und deswegen ist das extremst schmerzhaft. Die Ministerin argumentiert natürlich, ja, wenn wir weniger Geld zur Verfügung haben, dann müssen wir ja irgendwie konzentrieren und dann müssen wir ja irgendwo auch weniger machen. Ja. Aber wie gesagt, ich glaube, dass sich die Bundesregierung insgesamt darüber nochmal Gedanken machen sollte, ob es nicht sinnvoll ist, diese wichtige Arbeit aufrechtzuerhalten und mit entsprechenden Mitteln auszustatten. Wir haben jetzt über den Reformplan gesprochen, aber in der humanitären Hilfe finde ich es mindestens genauso schlimm, weil da haben wir eine Reduktion von immerhin 53%. Das ist die humanitäre Hilfe und da finde ich sehr, sehr bedauerlich, dass Deutschland als drittgrößte Volkswirtschaft der Welt nicht in der Lage ist, mindestens 2 Milliarden, wenn nicht 3 Milliarden Euro auszugeben für die humanitäre Hilfe.
Stichwort Konzentration. Ist es denn sinnvoll, sich auf bestimmte Regionen zu fokussieren, also vor allem auf den afrikanischen Kontinent, konkret auf Nordafrika, Sahel und das Horn von Afrika?
Das ist das, was jetzt ausgegeben worden ist als neue Maxime, dass man sich stärker um die Nachbarregionen kümmern will. Ich vermute, da hängt auch damit zusammen, dass man versucht, die Menschen dort zu halten, in den Regionen, wo sie herstammen, dass man versucht, diese Länder zu unterstützen, damit die Menschen nicht den Sprung nach Europa machen. Das wird bestimmt mit in diesem Kalkül drin liegen. Ich halte es nicht für sinnvoll, sich da so stark zu konzentrieren. Aber das hängt natürlich auch wiederum mit den Mitteln zusammen. Ja, wenn man mehr Mittel hätte, dann könnte man eben auch in anderen Regionen, wie gerade im südlichen Afrika zum Beispiel, Malawi, Sambia, Simbabwe, um nur ein paar Länder zu nennen, wo es mit Sicherheit auch sehr, sehr wichtig wäre, dass Deutschland weiterhin präsent ist.
Sie haben gesagt, wenn man immer weniger Mittel zur Verfügung hat, dann kann man auch immer weniger helfen. Etwas zugespitzt gefragt. Man könnte ja auch sagen, man muss es einfach effizienter gestalten. Inwiefern ist da bisher auch vielleicht Geld in der Entwicklungshilfe verpufft?
Es gibt, glaube ich, nicht die große Global-Evaluation der deutschen Entwicklungszusammenarbeit, um das seriös beantworten zu können. Aber es gibt bestimmt Projekte, die besser oder schlechter sind. Und ich glaube, es ist nach wie vor ganz, ganz wichtig, dass alle Akteure in der Entwicklungszusammenarbeit, in der humanitären Hilfe ganz genauso, immer wieder lernen und immer wieder versuchen, wirklich besser zu werden. Es gibt ja durchaus ganz wichtige Ansätze, zum Beispiel viel lokaler zu agieren, lokale Organisationen viel ernster zu nehmen, viel mehr reinzunehmen in die Planung von Projekten, Regierungen aber auch viel stärker zu fordern, anzuhalten, dass sie nämlich zuständig sind für ihre Bevölkerung. Ja, es gibt das Recht auf Nahrung zum Beispiel. Das ist ganz klar, dass die Regierungen vor Ort zuständig sind, dass dieses Recht auf Nahrung auch eingehalten wird und dass Menschen die Gelegenheit haben, sich gut und ausreichend zu ernähren. Ich glaube, mit der Denke, dass man wirklich versucht, viel stärker lokal anzusetzen und auch lokale Strategien ernster zu nehmen, viel stärker einzubauen in die Strategien unserer in Anführungsstrichen Entwicklungszusammenarbeit, das wäre dringend notwendig. Der afrikanische Kontinent zum Beispiel hat sich wirklich auf den Weg gemacht in der Afrikanischen Union und hat Strategien entwickelt, die modern sind, die wirklich richtungsweisend sind, die entwickelt worden sind, auch unter Einbeziehung von Zivilgesellschaft. Solche Strategien ernst zu nehmen, die zu unterstützen, ja, das wäre jetzt genau das Gebot der Stunde. Und deswegen, ja, vielleicht nochmal den Rückschluss auf das, was ich vorhin sagte, deswegen finde ich es so bedauerlich, dass wir jetzt hier sagen, nee, wir beschränken uns jetzt hier auf die Regionen, die so eng an Europa sind. Das ist vor allen Dingen unser Interesse. Aber nicht sehen, dass es vielleicht sinnvoller wäre, die Afrikanische Union jetzt zu unterstützen in ihrem Anspruch, mit ihrer Idee, wirklich afrikanischen Ländern die Chance zu geben, sich zu entwickeln, Landwirtschaft zu entwickeln, damit Ernährungssicherung und damit auch das Ziel Zero Hunger zu erreichen.
Eine Schwierigkeit beim Thema Entwicklungshilfe und Bekämpfung von Hunger ist ja, dass sich dafür sehr, sehr schwierig Aufmerksamkeit schaffen lässt, auch weil aus den betroffenen Regionen und aus den betroffenen Ländern nur sehr, sehr spärlich Informationen nach außen dringen. Da ist dann oft die Rede von sogenannten vergessenen Krisen, Stichwort Sudan oder Stichwort Jemen. Wo schauen wir denn als Weltöffentlichkeit unter dem Gesichtspunkt Ernährungssicherheit gerade einfach zu wenig hin?
Ja, Sie haben schon zwei Länder auf jeden Fall genannt. Ich glaube, dass Länder wie Jemen, Sudan, Südsudan, Somalia, aber auch Demokratische Republik Kongo, gerade dort der Osten, der Sahel mit Mali, Niger, Burkina Faso, aber auch Länder wie Afghanistan, die vollkommen weg sind vom Radar, seitdem deutsches Militär dort nicht mehr ist. Da müssten wir viel, viel genauer hinschauen. Afghanistan ist gerade zum Beispiel ein Land, was so massiv getroffen ist, auch von dem Krieg im Iran. Die Grenze ist geschlossen. Es gibt kriegerische Auseinandersetzungen mit Pakistan. Pakistan hat Hunderttausende Flüchtlinge, afghanische Flüchtlinge zurückgeschickt nach Afghanistan. So ein Land, das sowieso arm ist, was sehr stark getroffen ist, auch vom Klimawandel. Ja. Die haben natürlich riesige Probleme, wenn zum Beispiel eine Grenze zum Iran geschlossen ist, wenn so viele Flüchtlinge zusätzlich noch dazukommen, die mehr oder weniger mit nichts dastehen. Und das sehen wir. Wir sind nach wie vor, die Welthungerhilfe ist nach wie vor in Afghanistan tätig. Wir sehen, dass das Land also in einer katastrophalen Situation sich befindet. Wir gucken aber nicht hin. Deutschland guckt nicht hin, die Weltöffentlichkeit guckt nicht hin. Das haben wir vergessen.
Und weil Sie gerade das Stichwort Klimawandel schon erwähnen, und das schwingt ja bei allem eigentlich, was wir besprechen, mit. Wir wissen, dass Extremwetter zunehmen, dass Dürren zunehmen, dass einfach die Ernährungsgrundlage zu schaffen in Zukunft noch deutlich schwieriger werden wird. Inwiefern sind Sie optimistisch, dass das entsprechend adressiert wird, oder wie blicken Sie da in die Zukunft?
Ja, optimistisch ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber ich glaube schon, dass sich viele arme Länder und heute von Hunger betroffene Länder immer weiter auch herausarbeiten aus dieser Situation und dass sie immer mehr auch versuchen, Anschluss zu finden an Märkte. In Afrika ist es vor allen Dingen auch der innerafrikanische Markt. Es gibt dort ja eine große Initiative, eine große Freihandelszone innerhalb von Afrika zu errichten. Ich glaube, da passiert viel. Ich glaube aber auch, viele arme Länder versuchen auch ganz klar aus unseren Fehlern zu lernen und zu sagen, nee, wir müssen direkt auf moderne Energieversorgung setzen, wir müssen direkt auf regenerative Energien setzen. Das ist natürlich nicht überall so, ja, das wäre natürlich zu einfach zu sagen, aber ich sehe durchaus, dass sich viele arme Länder auch schon Gedanken machen über die Themen, die wir jetzt auch gerade besprochen haben. Wie wir aus Abhängigkeiten rauskommen, wie wir resilienter, also widerstandsfähiger werden als Gesellschaften. Und sie sehen durchaus, dass Ernährung ein Riesenproblem ist, aber auch, dass sie wissen, sie haben es mit einer ganz großen jungen Bevölkerung zu tun. Und sie brauchen dringend Arbeitsplätze, sie brauchen Jobs, sie brauchen gut bezahlte Jobs. Wenn ich die Menschen erlebe, die ich treffe bei meinen Besuchen, in Afrika, in Asien, auch in Haiti, dann sehe ich, ja, die Menschen, die wollen unbedingt, dass ihre Kinder eine gute Schulausbildung haben, dass sie einen Job haben, dass sie Familien gründen können, dass sie eine Perspektive haben. Und das macht mir dann Hoffnung. Das gibt mir Hoffnung, dass sich die Welt selbst gerade eben, wo man das Gefühl hat, kann es doch schlimmer werden, ja, dass sich am Ende aber trotzdem viele Regierungen, viele Staatschefinnen, wovon es dann häufig hoffentlich bald mal mehr gibt, und Chefs sich besinnen und sagen, naja, also wir müssen ja am Ende schauen, dass diese Welt eine bessere wird, ja, weil sonst macht das alles keinen Sinn.
Sagt Matthias Mogge, Generalsekretär der Welthungerhilfe. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Zum Ende einer jeden Folge tauschen wir uns nochmal kurz über das Gespräch aus. Mit welchem Gefühl gehen wir raus? Welche Aspekte regen noch zum Nachdenken an oder was war besonders wichtig? Ich fange mal an heute. Ich habe drei kurze Punkte. Ich gehe, obwohl Matthias Mogge optimistisch geendet hat, nicht sehr hell gestimmt aus diesem Gespräch raus, muss ich gestehen. Man kann jetzt ich möchte da niemandem zu nahe treten, der auf sein Auto angewiesen ist, aber man kann eben dieses Problem, Straße von Hormus etc., nicht nur als ein deutsches Tankstellenproblem sehen, sondern das ist eine solche globale Katastrophe, die sich da entwickelt hat und die schon vor dem Irankrieg eigentlich auch bestanden hat. Ein Drittel der Düngemittel allein aus der Golfregion, das war so eine Zahl, die im Gedächtnis bleibt. Das zweite ist, es gibt keine schnellen Lösungen, es gibt keinen schnellen Ausweg, weil sich diese Effekte gerade noch einfach sehr verzögern, die wir alle bemerken werden. Und das dritte ist, was ich eigentlich ehrlich gesagt am ärgerlichsten finde, es wäre gar nicht nötig, in dieser Situation zu sein, ne? Weil wir hätten ganz viel tun können, wenn man auf die gehört hätte, die schon lange darauf hinweisen, regenerative Energien, weniger Abhängigkeiten etc. There is no glory in prevention, heißt es immer so schön. Und ja, das ist so mein kleines nicht so optimistisches Fazit heute. Katharina, wie ist es dir ergangen?
Kann ich schon nachvollziehen, aber ich gehe doch ein bisschen optimistischer hier raus und ich habe auf jeden Fall ein paar Aha-Momente gehabt in dem Gespräch. Ich fand sehr interessant nochmal, dass er darauf hingewiesen hat, dass die USA eben doch nicht so ganz raus sind aus der Entwicklungszusammenarbeit und dass eben das, was Trump da vielleicht polternd immer verkündet und natürlich Abschaffung der oder Auflösung der USAID ist ein Riesenproblem, aber dass zum Beispiel der Kongress sagt, doch, wir geben mehr Geld dafür, auch wenn es jetzt eben an Strukturen fehlt, dieses Geld zu verteilen. Aber das fand ich interessant, diesen differenzierten Blick. Auch den Punkt, ja, erneuerbare Energien, aber dass da eben der globale Süden auch ein Stück weit aus unseren Fehlern lernt und deswegen jetzt auch da es besser macht, hoffentlich, als viele westliche Industriestaaten. Und auch, wie Matthias Mogge beschrieben hat, dass es eben durchaus Ansätze gibt, die sehr vielversprechend sind, nämlich viel stärker auf lokale Akteure zu setzen oder sein Impuls, dass man die Afrikanische Union als Metaorganisation viel stärker einbindet. Das fand ich sehr konstruktiv und dachte mir, ja, ich glaube, es gibt eigentlich viel, was man gerade sinnvoll tun könnte. Die Frage ist, ob man es dann macht. Damit kommen wir zum Schluss der heutigen Folge von Pott und die Welt, das außenpolitische Update der Zeitschrift Internationale Politik. Mein Name ist Katharina Peetz.
Und ich bin Martin Bielecki. Tschüss und danke für Ihr Interesse.